Jonathan Taylor, big run, there he goes, and Indianapolis takes the lead.
In Folge 1 und 2 von Part of the Game haben wir darauf geschaut, wie der Football in Deutschland so groß werden konnte. In dieser Folge kommen wir in der Gegenwart an. Wir schauen auf eins der größten aktuellen deutschen Talente.
Dann waren ja auch die Falcons quasi das erste Team, wo ich meinen Visit hatte. Alle waren super herzlich, alle wussten, wer ich bin. Leute, die hier in der Cafeteria gearbeitet haben, haben mich so mit meinem Vornamen angesprochen.
Und auf die dazugehörige Franchise, die Atlanta Falcons.
I remember OJ came in the locker room and said, how about them dirty birds?
Okay, that's a dirty bird right there.
Johnny erklärt uns, was an der Stadt Atlanta so besonders ist.
Zusammengefasst war Atlanta schon immer eine Stadt der Ambitionen. Aber sie war auch immer eine Stadt unter Spannung.
Und wenn wir schon in der Gegenwart angekommen sind, werfen wir auch einen Blick in die Zukunft.
Ein Jahr Arbeit! Ich werde dich helfen! Bis morgen! Wir fliegen in die USA! Okay?
Das ist Part of the Game. Präsentiert von der DKB. Eine Produktion der NFL Deutschland. Folge 3. Neue Sterne. Es ist ein goldener Herbsttag Ende September.
Run!
Wir sind im Mommsenstadion im Westen von Berlin. Auf dem frisch gemähten Rasen sind 3 Flag-Football-Felder aufgebaut. Und Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, alle in Trikots verschiedener NFL-Franchises, werfen sich in jeden einzelnen Ball, der übers Feld fliegt.
He throws the pass and it's intercepted! 35-30! Buck is at the 25! He's running wide right at the 15! He turns and goes for the goal line and he's in!
Es läuft die deutsche NFL Flag Football Schulmeisterschaft. Und natürlich sind keine echten NFL-Kommentatoren vor Ort. Aber für die Kinder auf dem Platz fühlt es sich genau so an. Denn das hier ist das Highlight des Schuljahrs. Aktuell läuft es richtig gut für die Seattle Seahawks, beziehungsweise für die Lise Meitner Gesamtschule aus Duisburg, die Trikots der Seahawks tragen. Denn jede Schule vertritt hier heute ein NFL-Team. Das Turnier ist Teil des Flag-Football-Programms der NFL, unterstützt von der DKB, die den Sport so früh wie möglich an die Schulen bzw. an die Kinder in Deutschland bringen wollen, um den Eintritt in den Flag-Football so einfach wie möglich zu gestalten. Lorenz Regler, der sportliche Leiter des Programms und selbst ehemaliger Wide Receiver der Frankfurt Galaxy, erklärt, wie es läuft.
Wir bieten in 10 oder 11 Regionen bieten wir Workshops an. Und das heißt, wir gehen an einem Tag an eine Schule und bilden in 3 Stunden Theorie und 3 Stunden Praxis Lehrkräfte aus, um den Sport im Sportunterricht anbieten zu können. Die bekommen dann von uns das Equipment, also Bälle, Flaggengürtel und Online-Lehrmaterialien. In der Schule hast du halt die Möglichkeit, deine ersten Erfahrungen mit dieser Sportart zu machen und die ersten Kontakte zu sammeln. Und dann, wenn du merkst, hey, ich bin gut und mir macht das Spaß, dann wäre natürlich der Best Case, wenn du auch irgendwo in einem Verein anfängst.
Die deutsche Meisterschaft, die gerade läuft, ist das letzte bzw. vorletzte große Turnier für die verschiedenen Schulen. In diversen Regionalausscheidungen mussten die Teams sich durchsetzen. Dabei haben die meisten den Sport erst in diesem Jahr kennengelernt, was in Lorenz' Augen gar keine schlechte Sache ist.
Also man kommt in den Sportunterricht, das ist eine neue Sportart, die noch nie irgendjemand gespielt hat. Und dadurch sind alle erstmal einfach neugierig und du merkst sehr schnell, dass auch Jungs und Mädels auf demselben Level sind. Und das ist natürlich für eine Sportklasse schon mal extrem viel wert. Und dann ist es halt meines Erachtens auch der ultimative Teamsport, weil halt nichts funktioniert. Oder anders gesagt, es funktioniert nur, wenn alle ihren Job machen. Und so formt das halt diese Gemeinschaft und das glaube ich, das holt eben viele Jungs und Mädels in dem Alter ab.
Mit dem Flag-Programm der NFL soll etwas Großes entstehen. Nicht nur der Sport soll weiter wachsen, sondern auch die Talente. Denn egal wie es für die Kinder weitergeht, ob Flag oder Tackle, bereits jetzt sollen die Grundlagen geschaffen werden, auf deren Basis sie aufbauen können.
Was wirklich unfassbar wichtig ist, ist diese Hand-Augen-Koordination. Da gibt es auch gefühlt, kannst du da nicht früh genug anfangen mit. Auch das Routenlaufen und Spielverständnis. Selbstverständnis ist super wichtig und wird in dem jungen Alter schon geschult. Vor allem eben auch dieses Verständnis dafür, auch da wieder, hey, ich muss was genauso machen, weil mein Quarterback erwartet das so. Und wenn ich das nicht mache, dann kommt der Ball dahin, wo ich nicht sein soll oder wo dann vielleicht auch der Gegenspieler steht.
Und was natürlich auch Teil dessen ist, ist der Umgang mit Druck. Denn auch den gibt es im positiven Sinne bereits jetzt. Weil die Gewinnerteams Deutschland bei den NFL Flag International Championships vertreten werden. Eine Art WM, die in ein paar Monaten in San Francisco stattfinden wird. Unsere U12 der Lise Meitner Gesamtschule steht übrigens mittlerweile im Finale gegen die Kansas City Chiefs, beziehungsweise die Realschule Taufkirchen aus München.
Let's go! Let's go, Liebe! Let's go!
Alle Spiele des Turniers sind übrigens Co-Ed. Das heißt, in jedem Team müssen jederzeit zwei Geschlechter auf dem Feld sein. Und so wirft bereits früh im Spiel der Duisburger Quarterback einen langen Ball auf seine Wide Receiverin, die den Ball nach einem spektakulären Catch festmacht und in die Endzone läuft.
Dieses Mädchen denkt jedes Spiel einen Touchdown. Gefühlt aber.
Und durch eine konzentrierte Defensive. Bringen die DuisburgerInnen das Spiel am Ende auch nach Hause.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Ein Jahr Arbeit. Ein Jahr Arbeit. Die Welt, die Geißen. Duisburg, wir fliegen in die USA. Okay.
Und noch etwas ist wichtig. An diesem Herbsttag in Berlin entstehen neue Träume, die mit viel Glück und noch mehr harter Arbeit in einigen Jahren in die NFL führen können. Oder zu den Olympischen Spielen, weil Flag ab 2028 olympisch sein wird. Ein paar andere deutsche Spieler haben diese Träume auch gehabt und sind zum Teil bereits dabei, sie sich zu erfüllen. Unter anderem Lenny Krieg.
He's going to be the kicker for this game. This will be a 57-yard attempt. So his first attempt in the NFL, 57 yards. You want to open some eyes, you make this. Ooh! Got it. Got it with room to spare.
That'd have been good from 77. My goodness.
Hello, Lenny Krieg.
Ja, ich bin Lenny Krieg. Ich bin 23 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Berlin. Ich spiele American Football auf der Position als Kicker. Und ja, das bin ich.
Während die Kids aus Duisburg irgendwann vielleicht die fünfte oder sechste Generation von Deutschen in der NFL sein werden, gehört Lenny nach Leuten wie Uwe von Schamann oder später Sebastian Vollmer und Björn Werner zur dritten Generation Deutscher in der NFL. Jungs, die das Spielen in Deutschland gelernt haben und durch die vorhandenen Strukturen eine realistische Chance hatten, auch entdeckt zu werden.
Seitdem ich denken kann, war eigentlich so Fußball mein Sport, meine Liebe, sage ich mal. Und habe dann aufgehört, als Covid begonnen hat, so ein bisschen die Spaß und Laune am Fußball verloren. Wusste dann nicht so ganz, wohin mit mir, welchen Sport ich jetzt nächstes irgendwie machen will, ob es einfach nur klassisch ins Gym gehen ist, irgendein neuer Teamsport, vielleicht ein Einzelsport. Und dann bin ich durch meinen älteren Bruder, der damals schon Coach war im Football, auch bei den Berlin Adlern, zum Football gekommen. Und ich war nicht so ein Fan von jetzt irgendwie einer Position in der Offense oder Defense. Und durch meinen Fußballhintergrund hat sich dann irgendwie angeboten, dass ich es halt mit dem Kicken probiere.
Bei den Falcons hat Lenny im Sommer einen 3-Jahres-Vertrag plus Signing-Bonus bekommen. Das ist für einen Kicker aus Deutschland, der noch dazu erst seit 5 Jahren im Sport ist, ein beeindruckender Deal. Aber wie sind die Falcons überhaupt auf Lenny aufmerksam geworden? Zunächst mal kickte Lenny bei dem Team seines Bruders, Berlin Adler. Aber schon nach 2 Jahren und davon nur 1 im Herrenbereich, wechselte er zu Stuttgart Search in die European League of Football.
Ich denke dann, mit dem Schritt nach Stuttgart zu wechseln, 2 Jahre in der ELF zu spielen, die schon mal medial vielleicht ein bisschen mehr abgedeckt wird, hat es mir auf jeden Fall geholfen, halt mit guten Leistungen irgendwie einen größeren Outreach zu haben. Und dann halt nach meinem 2. Jahr, was sehr gut war für mich in Stuttgart, ja, vom NFL-IPP kontaktiert zu werden und dann halt, ja, vor den Leuten, vor denen ich es zeigen wollte, halt zu zeigen, was ich kann.
IPP ist die Abkürzung für das International Players Pathway Program, eine Initiative der NFL, um ambitionierte Spieler außerhalb der USA in die Liga zu bekommen. Jakob Johnson, David Bader und Marcel Dabo sind nur einige Beispiele für deutsche IPP-Spieler, die es in eine der Franchises geschafft haben. Und in diesem Programm sollte auch Lenny dabei sein. wobei er offenbar bereits vor der Kontaktaufnahme des IPP selbst die Initiative gesucht hat.
Das war nach meiner Saison 2023, habe ich quasi die E-Mail-Adresse von einem Scout gefunden, der für das IPP scoutet. Hab den kontaktiert, Tape von mir geschickt und er hat mir geantwortet, hat gesagt, ja, du bist noch jung, du machst das schon ganz gut, mach weiter so, wir haben ein Auge auf dich. Und das hat mir irgendwie schon gereicht, um halt einen Ansporn zu haben für 2024, noch härter zu trainieren und halt auch einfach mehr daran zu glauben.
Und ein Jahr später bekommt Lenny dann tatsächlich eine Einladung zu einem Tryout nach Irland.
Wir waren so 45 bis 50 Leute aus der ganzen Welt, die halt für diese 3 bis 4 Plätze im IPP competed haben. Und genau, das war, glaube ich, so ausschlaggebend dafür, dass ich dann halt diesen Sprung da rein wirklich geschafft habe.
Denn kurz vor Weihnachten dann, mitten in seinem Urlaub, erfährt Lenny, dass er beim Tryout überzeugt hat und in einigen Wochen mit nach Florida fliegen soll, um dort beim Combine vor allen Franchises der NFL vorspielen zu können.
Ab dem Moment an hat sich dann halt eigentlich für mich fast alles geändert. So, ich habe meine Uni so quasi auf Eis gelegt, habe meinen Job gekündigt, mich dann halt wirklich Vollzeit auf diese Möglichkeit konzentriert, viel trainiert. Und im Januar ging es dann direkt los, dass wir jede Woche nach Irland geflogen sind und dann halt dort immer 3 Tage trainiert haben und dann wieder nach Hause geflogen sind. Bis es dann im Februar wirklich für diese 8 Wochen nach Florida ging, wo wir uns dann auf den Pro Day und auf den Combine vorbereitet haben.
Klingt ganz schön mutig, beziehungsweise vorschnell. Aber Lenny hat ein Umfeld, das ihn so gut es geht supportet. Die Uni kann er pausieren. Beim Job garantiert ihm sein Chef, jederzeit wieder einsteigen zu können. Denn Lenny kann allen vermitteln, dieser Combine ist eine einmalige Chance.
Ich würde sagen, dass das schon erst recht für internationale Spieler halt die eine Möglichkeit ist, über die man am ehesten halt die Chance hat, diesen Sprung zu schaffen, weil man halt bei seinem Pro Day und auch beim Combine die ganze NFL hat, die zuschaut. Man hat Scouts, man hat Coordinator, Head Coaches.
Hier lässt sich gut erkennen, wie Lenny ein so rasanter Aufstieg möglich war, weil er immer mit vollem Commitment bei der Sache ist. Wobei das, gerade während seiner Anfangszeit zu Corona, nicht ganz leicht war. Ein ausgefeiltes Training war nicht möglich, geschweige denn Teamtraining. Und so suchte sich Lenny andere Inhalte.
Ich würde sagen, hauptsächlich von YouTube, Instagram, von den Profis in Amerika, von Kicking Coaches in Amerika geguckt. Was bringen die jüngeren Leuten bei? Wie trainiert jemand in der NFL? Halt irgendwo schauen, ob man irgendwelche Fetzen aufgreifen kann. Und so einfach Stück für Stück irgendwie seine eigene Routine aufbauen, immer wieder überarbeiten, neuen Input bekommen, mit anderen Kickern auch reden, gegen die ich gespielt habe, die vielleicht selber mal in den USA trainiert haben, an der Highschool gespielt haben.
Hier zeigt sich, wie wichtig die sozialen Medien sein können, wenn man sie richtig nutzt. Denn Lenny war da nie zum Zeitvertreib, sondern um besser zu werden. Schließlich war eins auch klar, Lenny wollte nie Football spielen, einfach nur um Football zu spielen. Da war immer schon ein großes Ziel. Entsprechend bringt der anstehende Combine auch einen enormen Druck. Was Lenny hier hilft, ist nicht nur nach vorne zu blicken, sondern auch zurück. Und den Combine vor allem auch als Erfolg und Belohnung für die bisherige Arbeit zu begreifen.
Bin relativ schnell irgendwie gedanklich an einem Punkt angekommen, wo ich halt einfach probiert habe, das alles auszublenden und mir klarzumachen, dass ich vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren oder auch ich in 5 Jahren alles dafür gegeben hätte, dort zu sein. Was dann daraus wird, das kann ich relativ gut kontrollieren. Wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen über Szenarien, die eintreten können, wenn ich irgendwas nicht treffe, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann wird es in der Regel nicht so gut. Und das hat mir halt geholfen, einfach relativ schnell so wieder das ganze Äußere auszublenden und einfach ich zu sein.
Und Lenny macht es offenbar ganz gut. Als einziger Kicker beim Combine trifft er all seine Field Goals und scheint auch sonst zu überzeugen.
Ja, viele Teams haben sich gemeldet, viele Agenten haben sich auch gemeldet, sehr, sehr viele Calls, auf denen ich gewesen bin. Und ja, natürlich einfach ein sehr ehrendes Gefühl und ein sehr gutes Gefühl, halt dieses Interesse relativ schnell nach dem Combine schon gespürt zu haben.
Und das Team, das am meisten Interesse zeigt, sind die Atlanta Falcons.
Die Falcons waren auch eines der wenigen Teams, die quasi 3 Coaches, also 3 Leute zu unserem Pro Day geschickt haben. In jedem Gespräch, was ich mit denen geführt hatte, hatte ich mich halt einfach sehr gewollt gefühlt. So die Vision, die sie mir präsentiert haben für mich, war sehr überzeugend, war sehr authentisch. Dann waren ja auch die Falcons quasi das erste Team, wo ich meinen Visit hatte. Alle waren super herzlich, alle wussten, wer ich bin. Leute, die hier in der Cafeteria gearbeitet haben, haben mich so mit meinem Vornamen angesprochen. Und das hat sich einfach alles sehr, sehr richtig angefühlt und hier traue ich mir zu, auch zu wachsen.
Die Falcons können Lenny das Gefühl vermitteln, dass sie ein echtes, langfristiges Interesse an ihm haben. Das belegt sein Vertragsangebot. Und es ist sicher auch so, dass die Falcons aus einer gewissen Not heraus so stark in Florida vertreten waren. Denn ihr langjähriger Kicker Youngway Koo zeigte sich in der vergangenen Saison ungewöhnlich formschwankend. 6 Jahre lang war er eine Art Lebensversicherung der Falcons gewesen.
This is for the win from 29 from the right hash. Koo's kick is good. Youngway Koo from 40 is straight through.
Nailed it. Atlanta wins.
Aber 2024 traf er mit 58 Yards zwar nochmal ein persönliches längstes Field Goal.
Youngway Koo from 58, it is good!
Doch ansonsten verwandelte er mehr als 10% weniger Kicks als in den Vorjahren.
Koo from 44, it is wide to the right, no good!
And he missed it! And he is no good!
Natürlich wusste das auch Lenny, aber in den Gesprächen wurde schnell klar, dass die Falcons ihn nicht als direkten Ersatz verpflichten wollten, sondern eine langfristigere Vision für ihn hatten, die da lautet.
Ja, in erster Linie halt viel zu lernen von anderen Kickern, von anderen Specialists, aber auch von einfach anderen Spielern, ja, mit dieser Kultur vertrauter zu werden und einfach bestmöglich halt vorbereitet zu sein für den Tag, wo halt meine Möglichkeit kommt. Und da machen die Falcons wirklich einen sehr, sehr guten Job drin, mir als Kicker viel Hilfe zu geben, aber halt auch generell so als jemand, der relativ neu in den USA ist und hier zum ersten Mal so wirklich Vollzeit lebt, mich dabei zu unterstützen.
Dieses Gefühl, das Lenny da beschreibt und dieser Umgang miteinander, sind etwas, auf das die Falcons großen Wert legen. Als Core Values sind sie sogar als Teil der Identität des Clubs niedergeschrieben. Wir treffen Shannon Joyner, einer der wichtigsten Marketingköpfe der Falcons.
Hi, my name is Shannon Joyner, I'm Vice President of Marketing for the Atlanta Falcons. I'm born and raised in Atlanta, and my father has had season tickets for the Falcons since 1975. So I grew up going to games as a kid. In fact, the last time we were in the Super Bowl, I was at the game as a fan.
In ganz Atlanta gibt es wahrscheinlich keinen Menschen, der sich so gut mit den Falcons auskennt wie Shannon. Denn er ist nicht nur qua Position verantwortlich für die kulturelle Entwicklung der Franchise, sondern auch qua Geburt ihr größter Fan. Laut Shannon basieren die Falcons auf 2 Säulen. Die eine Säule besteht aus den angesprochenen Core Values, definiert von ihrem Owner, Arthur Blank.
He really is a value-driven leader. We have 6 core values that drives our organizational decisions, and that's everything from innovate continuously to put people first to listen and respond. And so those core values really drive our philosophy.
Und die andere Säule ist die Stadt selbst.
The city of Atlanta has a very strong history that continues now into present time of being a city that brings together a lot of different people with diverse backgrounds and really is a city that the people that live here really do care about the city, are prideful of the city, want to help each other, you know, out.
Atlanta war seit ihrer Gründung eine Stadt, die Menschen zusammenbrachte. Direkt an einem Eisenbahnknotenpunkt gelegen, zog sie Menschen aus dem ganzen Land an. Später wurde sie das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Südostens und war damit immer auch ein Hoffnungs- und Sehnsuchtsort der USA. Mit all den Vor- und Nachteilen. Und auch politisch war die Stadt immer wichtig, vor allem während der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre.
Atlanta is very prideful for the role that it played, you know, during that time. Atlanta is often viewed as the cradle of the civil rights. You know, Martin Luther King, you know, Jr., born and raised here, and you know, Atlanta was his home base for a lot of his work and a lot of other community members and people and positive forces. Again, kind of the spirit of, you know, bringing people of diverse backgrounds together, I think was, you know, very relevant during that time when the organization was created, and I think it still, you know, rings true.
Martin Luther King wurde 1929 in Atlanta geboren und entwickelte hier sein Menschen- und Weltbild. King besuchte das Morehouse College in Atlanta, das bis heute von den Falcons unterstützt wird. Und während die Bürgerrechtsbewegung Mitte der 60er Jahre in ihrer Hochphase war, wurden die Falcons in Atlanta gegründet. Die Kultur der Stadt und des Clubs gehen Hand in Hand.
We really want to be again kind of a reflection of the identity of the city. And so if you're someone who loves living in Atlanta and are proud of that, being a Falcons fan is also being proud of the city.
Zur Stadt werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Die sechs Core Values, von denen am Anfang die Rede war, hat Lenny für uns nochmal in der Gesamtheit zusammengefasst.
Nicht nur ein guter Spieler sein, sondern halt auch ein guter Mensch sein. Nach den Prinzipien probieren wir halt auch irgendwie zu leben und auch zu leben, wenn wir dieses Gebäude verlassen. Ich habe hier auf jeden Fall das Gefühl und ich meine, ich merke es auch an mir selbst, dass ich wirklich nach anderen Menschen schaue, geht es denen gut, wenn es mal jemandem nicht so gut geht. Und nicht nur mit den Leuten, mit denen man jetzt irgendwie Tag ein, Tag aus abhängt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der hier schon sehr besonders ist.
Man darf nicht unterschätzen, wie anders diese neue Welt ist, in die man als deutscher Spieler in so einer NFL-Franchise kommt. Zumal, wenn man nie am College gespielt hat. Man kommt nicht nur in ein neues Team, sondern immer auch in eine neue Kultur und Geschichte. Traditionen, deren Teil man plötzlich ist, ohne sie überhaupt zu kennen. Deshalb bekommt jeder neue Spieler bei den Falcons vor der Saison eine Art Culture Class. Und weil auch wir euch bestmöglich vorbereiten wollen, kommt hier unser beliebter Aushilfslehrer Johnny.
Die Stadt Atlanta wurde 1837 gegründet, und zwar als Endstation einer Zugstrecke, die damals noch gar nicht existiert hat. Die Strecke sollte der Auftakt sein, den mittleren Westen der USA von dort zu besiedeln. Ganz ursprünglich war der Name der Stadt sogar Terminus, also Endstation.
Erst knapp ein Jahrzehnt später wurde sie auf Atlanta getauft und war bald nicht mehr Endstation, sondern Mittelpunkt des Fernverkehrs im Westen der USA. Während des Bürgerkriegs Mitte der 1860er Jahre allerdings wurde die Metropole fast bis auf die Grundfesten zerstört.
Und jetzt begann die eigentliche Zeit von Atlanta. Denn die Stadt erholte sich schnell und blieb als Verkehrshub unersetzlich. Bald zog sie Menschen aus dem ganzen Land an. Und zwar vor allem große Teile der schwarzen Bevölkerung, die mit Ende des Bürgerkriegs und durch den 13. Zusatz der Verfassung endlich frei waren.
Und so entwickelte sich parallel zur weißen Gesellschaft in Atlanta eine eigene Community. Mit eigenem Stadtkern, Kirchen, Restaurants, Kultureinrichtungen, Zeitungshäusern und das Wichtigste, Bildungseinrichtungen.
Das Herz des Viertels war die Auburn Avenue und hier wuchs auch einer der berühmtesten Söhne der Stadt auf. Martin Luther King. King besuchte die Booker T. Washington High School, die erste High School für POCs in Atlanta und später das erwähnte Morehouse College. Und so wurde er ganz schnell Teil einer Art Denkfabrik, die Bürgerrechtsbewegung in den USA anfeuert.
Ein wichtiger Anstoßpunkt war hier übrigens unter vielen weiteren, unter anderem dem Montgomery-Bus-Boykott um Rosa Parks.
Ihr wisst schon, die Frau, die nicht für einen weißen Mann im Bus aufstehen wollte.
Ausgerechnet ein Footballspiel.
1956 sollte in New Orleans der sogenannte Sugar Bowl stattfinden. Ein College-Spiel zwischen den Pitt Panthers aus Pittsburgh und den Georgia Tech Yellow Jackets. Das Besondere? Die Panthers hatten den schwarzen Fullback Bobby Greer in ihren Reihen.
Weshalb der streng konservative Governor von Georgia, Marvin Griffin, von der Georgia Tech verlangte, dass sie nicht spiele, wenn ein schwarzer Spieler mit auf dem Feld stünde.
Allerdings machte ihm die Georgia Tech einen Strich durch die Rechnung, denn der Präsident der Uni widersetzte sich der Forderung und das Spiel konnte stattfinden.
It's near game time. Time to start the 22nd Sugar Bowl Football Classic. Here's the whistle. The ball goes to the Tech 12. Rotenberry receives there. Hands off to Volker, who returns to the 29, where Greer makes the tackle.
Mitte der 60er Jahre dann verändert die Bürgerrechtsbewegung die gesamte USA. Wir erinnern uns an Dr. Martin Luther King.
I have a dream.
Kurz nach dieser Rede wurde er bei einem Attentat erschossen. Aber die Bewegung, die er anführte, war nicht mehr aufzuhalten. Bereits 5 Jahre später hatte Atlanta mit Maynard Jackson seinen ersten schwarzen Bürgermeister. Und genau in dieser Phase wurden die Falcons gegründet.
Denn parallel zu all den politischen Entwicklungen waren die Stadt und ihre Ambitionen weiter gewachsen und wollte durch den Sport zu noch mehr nationaler Bedeutung kommen. Ab 1972 gab es in Atlanta Pro Sport in Football, Baseball, Basketball und Eishockey.
1996 kamen sogar die Olympischen Spiele nach Atlanta. Und zwei Jahre später standen die Falcons zum ersten Mal im Super Bowl.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Super Bowl 33. And now the National Football Conference champion Atlanta Falcons.
Und übrigens, diese Saison war es auch, die den Falcons ihren Spitznamen brachte. Die Dirty Birds. Denn niemand hatte mit diesen Falcons im Super Bowl gerechnet.
John, nobody expected Atlanta to be here, as I said a minute ago. What do you think Atlanta has to do to beat Denver?
Now, I think they need a big day from Jamal Anderson, because offensively, that's where they start.
Vor der Saison galten die Falcons als durchschnittliches Team, aber mit dem 9. Spieltag starteten sie plötzlich eine 11-Games-Winning-Streak, was unter anderem an der entfesselten Offense um Jamal Anderson und OJ Santiago lag, die das Team auch außerhalb des Felds pushten.
Like I said, we wanted something. We felt like we were a team that was on the rise and we wanted a thing that was ours and we came up with that.
The one that everybody loves and knows is when we were playing the 49ers again.
Second down and one, and here is Anderson trying to go outside, coming inside and scoring.
And I scored, and I saw the red light from the Fox camera, and I was like, I knew I was going right home. I was like, and I started rocking, and then I just did it. My dad was like, man, everybody was talking about that dance, and I was like, I hope somebody recorded it, because I gotta remember it.
Zu Beginn war der Dirty Bird nur eine Touchdown-Celebration, aber schnell wurde daraus auch die Selbstbezeichnung des Teams.
I remember after the New England game, OJ came in the locker room and said, how about them Dirty Birds? And I was like,
that's kind of catchy. Okay.
And then they showed the highlights of him doing that. It was like, okay, that's a Dirty Bird right there.
Dirty Birds machen ihr eigenes Ding. Dirty Birds interessiert nicht, was andere über sie denken. Dirty Birds wissen genau, was sie können und wo sie hingehören.
Man, everybody was dancing, you know? People were just hyped.
Zusammengefasst war Atlanta schon immer eine Stadt der Ambitionen, eine Mischung aus Hoffnung und Zuversicht. Aber sie war auch immer eine Stadt unter Spannung. Und nicht zuletzt ist eine Stadt voller Hoffnung auch immer wieder von Enttäuschungen geprägt.
Das alles befeuerte jedoch eine riesige und bunte Kunstszene, die durch all die Einflüsse aus dem ganzen Land und später der ganzen Welt, vor allem in der Musik, ihren ganz eigenen Style entwickelte. Hier entstand der Atlanta Hip-Hop.
Ungeachtet der Auseinandersetzungen zwischen East Coast und West Coast entwickelte sich hier in den 90er Jahren ein ganz eigener Vibe, der Anfang der 2000er plötzlich die Entwicklung des Hip-Hop bestimmte. Leute wie Lil Jon, Ludacris, Gnarls Barkley, Childish Gambino oder Usher gingen daraus hervor, aber die wichtigsten Vertreter und Vorreiter waren Safe Outkast. Ihr wisst schon, die Jungs, die sich bei Miss Jackson entschuldigen wollten.
Spätestens jetzt, aber eigentlich schon immer, war Atlanta ein eigenes kulturelles Zentrum, dessen Einfluss kaum zu messen ist. Immer wieder partizipieren die Stars der Stadt in Hype-Videos oder kurzen Skits.
For us, it ain't about what happened. Nah, for us, in this city, it's about who we are and who we want to be. 'Cause we're the Dirty Birds. It's who we are. It's who we always gonna be.
And a hurdle for Hayden.
So get your mind right. Rise up.
Hit.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir so viel über Stadt und Kultur und so wenig über die Erfolge und Spieler der Falcons gesprochen haben, bei manchen Clubs prägen eben die Spieler die Franchise. Und bei anderen die Franchise die Spieler.
Naja, und zum anderen, was das Thema Erfolge betrifft. Also blicken wir mal kurz zurück ins Jahr 2016. Die Falcons spielen ihre erfolgreichste Saison seit ihrem Super Bowl-Einzug 1998 und sind nach 18 Jahren endlich zurück auf der größten Bühne des Sports. Und dann passiert das hier.
And now it's time to play football. The three-time Super Bowl MVP, Tom Brady, who has virtually every record for a quarterback guiding this offense.
In Houston treffen die Falcons auf die New England Patriots, um den vermeintlich besten Quarterback aller Zeiten, Tom Brady, Doch die Falcons schlagen sich gut. Mehr noch, sie spielen die Patriots an die Wand.
Freeman, what a cut! Touchdown, Atlanta! End zone, pass is caught for the touchdown! Intercepted, Robert Alford! And the Falcons add to their lead! Here is Coleman, end zone, touchdown!
Noch bis Ende des dritten Viertels führt Atlanta mit 28-3. Doch dann kommt Brady.
Pass is caught, that's White! Touchdown! Brady, end zone, touchdown! 19, touchdown, James White!
Durch eine Two-Point-Conversion, eine Minute vor Spielschluss, gleichen die Patriots aus.
This is a tie game!
Das Spiel geht in die Overtime. Und dort
toss to White!
Entscheidet Brady das Spiel für sich.
He's in! Patriots win the Super Bowl! Brady has his fifth!
Das, was eigentlich die größte Saison der Falcons überhaupt werden sollte, endete in einem historischen Fiasko. Und wir sprachen ja schon über den Zusammenhang von Hoffnung und Enttäuschung.
Aber auch das ist eben ein Teil der Falcons. Und heute beinahe ein romantischer.
What makes sports fun is the journey. And that will continue to be kind of the source of what we kind of look back.
Und in solchen Momenten zeigt sich dann auch, dass eine Franchise wichtig für seine Community ist. Aber dass es manchmal auch die Community sein muss, die eine Franchise trägt und aufrichtet. Nicht umsonst ist das Motto der Falcons Rise Up. Ein Emporsteigen, ein sich gegen etwas auflehnen. Nicht viele Franchises haben dieses Überwinden von Hürden und Niederschlägen so klar in der Club-DNA. Denn das Ziel von Rise Up ist natürlich weit oben, aber der Start ist irgendwo ziemlich weit unten. Wir erinnern uns an den Tod von Martin Luther King. Einer der Platzanweiser auf seiner Beerdigung in Atlanta war ein Mann, der wie er einst am Morehouse College studierte, Samuel L. Jackson, der in den nächsten Jahren nicht nur weiter für die Black Community kämpfte und einer der größten Schauspieler der Welt wurde, sondern auch ein lebenslanger Fan der Falcons. Was das bedeutet, fasste er 2010 wie kaum ein anderer bei einer Preseason-Commercial zusammen.
If we get knocked down, we won't just get up. It's time we all rise up.
Rise up.
What do Falcons do?
Rise up.
What do Falcons do?
Falcons. Falcons rise up.
That's what I'm talking about.
Aber schauen wir nach Deutschland, wo die Falcons zwei Tage vorm Spiel auf dem Trainingsplatz stehen. Lenny steht etwas abseits mit ein paar anderen Jungs aus dem Practice Squad. Aber sein Platz im Team ist trotzdem mittendrin.
Lenny is he's great. He's so clutch. Like, you know, obviously he's from here. So he knows everywhere that we have to be. So I'm going with Lenny. I told my family, like, we gotta go with him, because he knows everywhere, so I'm excited.
Bijan Robinson ist einer der Unterschiedsspieler der Falcons. Einer der Jungs, die in jeder Situation funktionieren. Auch in Berlin.
You're gonna have another donut, this one? Donut
I sure am. Yeah. I'm going right after this. I told everybody on the team about it. I said, go try this. Donut.
Lenny ist also auch eine Art Kulturbeauftragter an diesem Wochenende. Nicht nur was Döner angeht.
Just a lot of, you know, sightseeing, restaurants, kind of spots close to the hotel, places to stay away from. So yeah, I think they're all pretty happy about that.
Aber vor allem ist es auch für ihn selbst ein Heimspiel.
Wann siehst du deine Familie und wie ist das gerade jetzt für dich?
Ja, geplant wahrscheinlich erst Sonntag beim Spiel, nach dem Spiel irgendwie sowas. Es ist trotzdem sehr cool. Ich meine, ich freue mich für alle Teammates hier, für den ganzen Verein, dass sie so einen Trip miterleben können, dass das in meiner Heimatstadt ist, ist natürlich umso besser.
Für Lenny ist es natürlich ein Traum, ausgerechnet in seinem ersten Jahr in der NFL nach Berlin zurückzukehren. Aber auch für die anderen Jungs im Team, unter anderem Wide Receiver Drake London.
I mean, I can remember my little 8-year-old self, 7-year-old self, just thinking about what it would be like playing in the league. And my dad always told me that, you know, the football could take you a lot of places. I ain't know it meant Germany or London or something like that, but it has, and it's crazy.
Und während die Falcons langsam ihre Sachen packen und das Training beenden, gehen wir rüber ins Falcons House, das einen Tag vorm Spiel allen Fans von Atlanta ein Zuhause sein soll. Das Falcons House ist eine Mischung aus Museum, Vereinsheim und Kulturdenkmal der Falcons, eingerichtet im Fotografiska, das einst ein historisches Kunsthaus in Berlin war. Die nackten Wände sind über und über mit Graffiti übersehen. Durch das gesamte Treppenhaus brummen fette Bässe. Ein Ort, der so auch in Atlanta sein könnte.
When you think about all the kind of graffiti and different art and street art that really kind of represents museum, Atlanta is very similar. Atlanta is like very authentic. Atlanta is about the energy and culture of our people. And I think when you're here, you feel the energy and culture of Berlin. So it's a
Natürlich treffen wir hier auch Shannon Joyner wieder, der nicht nur zwischen Berlin und Atlanta eine Verbindung spürt.
It's just been so amazing this week just to see the two countries come together for such a celebrated event that looks backwards but also looks forward. And it's really honoring our shared history, but then so excited for what this game represents in terms of our shared future together.
Von der Grundidee klingt das alles sehr ähnlich wie damals beim American Bowl 1990. Aber wir wollen nicht nur mit Shannon sprechen, sondern auch mit ein paar deutschen Fans. Denn mit Alex Santos und Marco sind in den letzten Jahren gleich zwei Deutsche die International Fans of the Year der Falcons geworden.
Marco aus Bayern, genau gesagt Niederbayern, schöner bayerischer Wald, zum Falcons-Fan geworden 2017.
Ja, Alex Santos hier direkt aus Berlin, Hometown Game, wenn man so möchte. Und bei mir sind es jetzt dieses Jahr 30 Jahre.
Während Marco im Vergleich zu Alex Santos noch ein sehr junger Fan ist und eine Art Groundhopper der Falcons.
Ich bin seit 2017 eigentlich jedes Jahr zu einem Heimspiel in Atlanta vor Ort. War mit Atlanta schon in 9 verschiedenen NFL-Stadien plus Wembley plus Tottenham Stadium.
Hat Alex Santos jahrelang Community-Arbeit in Deutschland gemacht.
Ich hatte halt Bock, aus der kleinen Facebook-Gruppe halt nach außen ein bisschen zu treten, weil wir waren so ein kleiner Haufen, nicht viel los. Ja, man hat uns kaum bemerkt, dann eben machst du eine Website, schreibst Artikel. Ich habe ganz, ganz viel Research gemacht, weil es mich einfach selber interessiert hat. Und dann ist es so, okay, wenn es andere auch interessiert, ist ein Benefit auch für die. Ja, aber in erster Linie einfach Informationen sammeln und sich mit der Materie befassen.
Was Alex Santos Engagement so besonders macht, ist, dass er offenbar genau verstanden hat, wie die Falcons ticken.
Lasst uns zusammenkommen, lasst jeden, der in irgendeiner Form, egal wo er herkommt, so, ja, partizipieren und einfach dieses Feeling leben, ja, Teil dieser Community zu sein und einfach Spaß zu haben. Egal, wie das sportlich ausgeht. Klar, wenn wir verlieren, ist es traurig, aber, und wenn wir gewinnen, ist besser. Aber am Ende des Tages ist das, was zählt, genau dieser Tag heute.
Und dass es eben auch um die Kultur abseits des Platzes geht. Seinen Klickmoment dazu hatte er vor 2 Jahren, als er neben einem Rivalry-Game gegen die Saints auch noch eine ziemlich fette Hip-Hop-Jubiläumsparty erleben durfte.
Die haben einfach mal die komplette Hip-Hop Culture, alle eingeladen. Outkast, Ludacris ist von der Decke runtergekommen. Ja, TLC, die verbleibenden 2 haben performt. Über 50, 60, 70, ich weiß nicht, wie viele da gewesen sind. Ja, die haben diese Stadt einmal auf links gedreht und haben einfach die Heroes der Fans, ja, die das jeden Tag diese Musik hören und einfach leben, das haben sie zusammengebracht.
Und ein ähnliches Fest soll es auch am Sonntag geben. Auch Lennys Bruder JC, der ihn einst zum Football brachte, ist gekommen und begrüßt ihn an der Sideline.
How's it going, bro?
Good, bro.
How's it going? So weit, so gut, ja. So weit, so gut. Wie ist das hier? Wie lange kann man hier unten sein?
Ja, schon relativ lange eigentlich, dass man hier sein
kann. Das Kickoff?
Ja, wenig müsste halt da drin sein, aber.
Okay.
Aber nein, bleibt einfach jetzt hier. Lass hier schon ein Bild machen.
Oh man, crazy Ding wieder, dass sie hier umgebaut haben. Sieht wirklich auch richtig aus nach NFL Football, ja.
Hätte er nicht Football gespielt oder dann auch gecoacht, wäre ich wahrscheinlich nie zum Football gekommen. Und ich denke auch außerhalb davon spielt er halt einfach eine große Rolle in meinem Leben. Meldet sich immer. So ist natürlich sehr gut, mal mit ihm zu reden. Er kennt so auch ein bisschen die Welt des Footballs, dadurch, dass er da auch halt sehr verankert ist. Versteht viele Sachen vielleicht besser als jetzt jemand aus meiner Familie, der noch nie so wirklich was mit Football zu tun hatte.
Ich geh mal kurz rein und bring das dann weg.
Ja, ja, mach mal.
Und das tut natürlich immens gut, einfach jemanden zu haben, den ich ja, schon mein ganzes Leben an der Backe habe.
Sonst nachher, wo ist das? Family Friends, haben wir einen Plan, wo das?
Ja,
also hast schon.
Ich,
ja.
Ich weiß, das haben wir nicht geguckt, aber ich schicke euch mal gleich so
ein. Das macht mein Leben auf jeden Fall einfacher, ihn zu haben.
Ist so viel Quatsch, ich spiele.
Und damit beginnt gleich das Spiel.
Auf geht's, Jungs! Komm, 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 komm! Ich habe noch 44 Yard Line.
Genau, und jetzt wieder aus der Shotgun. Wieder Michael Penix hebt den Ball wieder an Deshaun Robinson. Der hat auf der rechten Platz geht bis zum First Down und mehr. Nächstes First Down für die Atlanta Falcons.
Wieder 5 Yards.
Wir sind bei Marco, unserem International Fan of the Year, der völlig angezündet ist. Aber für die Falcons unten auf dem Feld langt es zumindest in diesem Drive nicht ganz für Punkte.
Ja, starker Punt. Gut. Sehr gut.
Die Falcons müssen den Ball punten, womit die Colts wieder in die Offense kommen. Allerdings gefährlich nah an der eigenen Endzone.
Jetzt kann man schon über ein nächstes englisches Wort sprechen, über den Safety. Das heißt, wenn jetzt der Quarterback, nämlich Daniel Jones, in der Endzone gesackt werden würde, würden die Atlanta Falcons 2 Punkte bekommen und nochmal das Angriffsrecht.
Und während die Audiodeskription der DKB uns nochmal die wichtigsten Regeln erklärt, fasst uns Marco das erste Quarter zusammen.
Ja, ein Auf und Ab. Erst ein Turnover und Downs, stark von unserer Defense. Dann leider, ja, Strip-Sack gegen Michael Penix, der dann leider zum Touchdown geführt hat. Wir gehen dann durch einen guten Drive. 7-6 in Führung, erster Touchdown-Run von Tyler Allgeier. Und ja, jetzt war es da leider viel zu einfach.
Denn die Colts kommen zurück. Allem voran Running Back Jonathan Taylor hat einen richtig guten Tag.
Here comes Taylor. This catch made by Jonathan Taylor. And underneath for Taylor. First down.
Go, 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 go. Mann!
Das Spiel schwankt hin und her. Zur Halbzeit liegen die Falcons mit 14-13 vorne. Und in der zweiten Hälfte.
Oh, ist das ein Grimmi? Incomplete. Ein Big Play für die Defense. Das wär's jetzt. Oh! Das ist ein Fumble! Hey! Das ist ein Fumble!
Gehen die Falcons 2 Minuten vor Schluss mit 25-22 in Führung.
Here is Allgeier, looking for the end zone and the lead. Touchdown Atlanta!
Wäre auch sinnvoll, jetzt eine Two-Point-Conversion zu machen, weil dann würden die nur mit einem Field-Goal ausgleichen
genau,
können.
Genau, weil der eine Punkt des Field-Goals bringt dir natürlich gar nichts. Dann hast du 2 Punkte Vorsprung. Die sind genauso mit einem Field-Goal egalisiert.
Also wird die Two-Point-Conversion stattfinden. Penix, 2 Receiver links, einer rechts, ein Running Back. Ich würde den Ball den Running Back geben. Das wäre jetzt meine Wahl. Also, der ist so heute an Feier, aber er wird passen. Und er passt in die Endzone. Und da ist es! Die Two-Point-Conversion!
Auf London! Drake London!
Was ein Teufelskerl!
Doch der anschließende Kickoff wird von den Colts direkt über das halbe Feld zurückgetragen.
Here comes Abdullah and Amir Abdullah! One man to beat and a great touchdown-saving tackle for the Falcons by Natron Brooks. Otherwise, Abdullah is headed to the house.
Worst-Case-Scenario hier, fast für die Falcons, aber auch schon schlimm genug, bis an die 50-Yard-Linie. Das war schon der dritte gute Lauf.
Der Vorteil ist natürlich so ein bisschen für die Falcons, dass die Colts noch eine Auszeit haben. Das heißt, sie müssen den Ball irgendwie im Feld behalten, dass jedes Mal die Uhr runterläuft.
Denn solange der Ball im Spielfeld ist, läuft die Zeit weiter. Doch es hilft nichts. Mit noch 25 Sekunden auf der Uhr gleichen die Colts durch ein Field Goal aus.
From 44 to tie the game for the Colts and Badgley delivers.
Overtime. Und was das bedeutet, erklärt die DKB Audiodeskription.
Also, wenn es in die Overtime geht, kriegen beide Mannschaften mindestens einmal den Ballbesitz. Es sei denn, eine Mannschaft macht einen Touchdown. Dann ist sofort Schluss. Also, die Atlanta Falcons werden den Ball zuerst bekommen. Erste Angriffssequenz für die Atlanta Falcons. Und wir sind in der Overtime.
Let's go. Ach Mann, hey. Auf Mooney gab es halt null. Gar nichts.
Doch trotz Ballbesitz schaffen es die Falcons nicht, Punkte aufs Board zu bringen.
Michael Penix wieder in der Shotgun. Jetzt 2 Receiver links, einer rechts. Geht back to pass, wird unter Druck gesetzt und wird gesackt. Das ist das, was nicht passieren darf. Das ist Worst-Case-Scenario. Jetzt hat er nochmal 15 Yards verloren. Ein Punt bringt die Indianapolis Colts fast schon in Field-Goal-Range.
Sunshine Field-Goal-Range. Verlieren wir das Spiel? Unglaublich, ey. Wahnsinn.
Also, jetzt ganz, ganz gute Karten für die Colts. Jetzt ist die Defense von den Falcons gefragt.
Right back to Taylor with Warren blocking. Touchdown, Taylor! An appropriate finish in Berlin, Germany. And the Colts win in overtime.
Jonathan Taylor entscheidet mit seinem dritten Touchdown das Spiel.
Aus! Schade, ja. Good game. Congrats. Good game.
Und während die Fans der Colts um Marco herum feiern, sind auch die Spieler der Falcons entsprechend geknickt. Unter anderem Drake London.
We just lost the game. I don't feel great.
So I think I can speak for the rest of the team. They don't feel great either.
I mean, everybody loses. You know, that's life. You know, life, you're not going to win all the time. You know, you lose, you just got to figure out how to get back on your feet and just find a way. You know, it's tough, but you got to find a way. You lose, that doesn't mean you lose yourself. You know, just got to find within, you know, it's heart.
Doch der Blick geht auch schon wieder nach vorne.
We're super strong, staying together. And right now we got more losses than wins, so, but it doesn't break our bond.
Es ist bereits das vierte Spiel in Folge, das die Falcons verloren haben. Aber Falcons, rise up.
To rise up means to elevate the city. To rise up means to elevate the team, the organization. To rise up means to rise up to the occasion that you've got in front of you.
I'm a winner, and every guy on this team is a winner. And it's tough, but, you know, it's just got to figure out a way how to do it.
Just keep fighting, man. Play together as one, as a team, and just get the W.
Oder wie Lenny sagen würde.
Es liegt jetzt in meiner Hand. Ich bin da, wo ich sein will. Und jetzt geht es einfach nur darum, halt, ja, weiter zu arbeiten, weiter zu wachsen und besser zu werden.
In der nächsten Folge von Part of the Game schauen wir dann auf die Indianapolis Colts. Ein Team im Umbruch, gerade an der Spitze. Denn nach dem Tod des ehemaligen Owners Jim Irsay haben nun seine drei Töchter, Carly, Caden und Casey, das Ruder übernommen. Wir erfahren, wer und was die Colts antreibt und warum Football definitiv nicht nur ein Männersport ist. Und dazu wird uns Johnny auch noch erklären, wie es eigentlich möglich ist, dass eine ganze Franchise über Nacht in eine andere Stadt zieht. Aber das gibt's alles in der nächsten Folge bei Part of the Game.
Das war Folge 3 der zweiten Staffel von Part of the Game. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch gerne die erste Staffel nochmal rein. Part of the Game, präsentiert von der DKB, ist eine Produktion von der NFL Deutschland und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Executive Producer Michael Krapohl für die NFL und Daniel Sprügel für Maniac Studios. Projektmanagement Alina El-Meshai für die NFL und Simon Wimmeler für Maniac Studios. Schnitt und Sounddesign Robin Richter für Maniac Studios. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.